Auch ich darf euch begrüßen, einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Und es ist schön, dass wir nach den Ferien wieder zusammenkommen alle und die Reihen so voll sind und als gesamte Gemeinde vieles wieder losgeht. Es ist schön zu sehen. Die Schüler freuen sich nicht teilweise darüber, dass die Schule wieder losgeht. Und trotzdem ist es so ein Zusammenkommen wieder und es ist schön. Und wir starten heute auch in eine neue Predigtreihe. Und wir waren mit der Jugend bis vergangenen Sonntag auf Freizeit unterwegs. Und wir hatten eine sehr schöne und erfüllte Jugendfreizeit. Es war eine Zeit, in der wir viel über Gott und über sein Wort gelernt haben, wo wir gepackt wurden von Gottes Liebe. Und es war wirklich schön. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal berichten an anderer Stelle darüber. Und es ist so in so Zeiten, ne, dass man durch Freizeiten so richtig motiviert wird, vielleicht erstmalig oder auch neu konsequent sein Leben mit Gott zu führen und dass man sich konkrete Schritte vornimmt, die man dann umsetzen will. Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal auf einer Freizeit war, der kennt die Problematik, die man umschreiben könnte mit Freizeit hoch und Alltagstief. Also das, was dann so hinterherkommt, wie es dann weitergeht. Und jetzt kann so eine, ich will das mal geistliche Erweckungszeit darin bestehen, dass man auf einer Freizeit ist und dass man so richtig ins Staunen über Gott gerät und kompromisslos für ihn leben will und man wird motiviert durch eine Freizeit. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht so eine Zeit ist eher, in der man Gottes Eingreifen ganz stark erlebt und wo Gott einen in einer starken Art und Weise führt und man beeindruckend irgendwie erlebt, wie Gott die Wege lenkt. Oder auch vielleicht eine Zeit, in der man eine sehr intensive und erfüllte Beziehung zu Gott lebt, in der er einem in seinem Wesen, in seiner Liebe, in seiner Fürsorge besonders begegnet. Oder vielleicht auch eine Zeit, in der man merkt, dass Gott einen stark für sein Reich gebraucht. Und all das könnten solche starken Erweckungszeiten, geistlichen Erweckungszeiten sein. Und ich vermute, wenn du Christ bist, dann wirst du das kennen, dass du irgendwo solche Zeiten schon mal hattest, durch was auch immer das ausgelöst wurde. Und in diesen Zeiten ist es fast wie von selbst so, dass der Wunsch da ist zu sagen, ja, ich will kompromisslos für Gott leben. Ich will Vollgas geben. Ja, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen und dann sind wir eine Zeit lang klar fokussiert und wir sind entschlossen, bis der Alltag mit seinen Sorgen, mit seinen Problemen, mit seinen Anfechtungen sich wieder breit macht. Und dann kann es sein, dass du einige Wochen oder einige Monate oder vielleicht sogar Jahre später dich umschaust und denkst, was ist eigentlich aus meinem Leben mit Gott geworden? Wo ist eigentlich diese Entschlossenheit, diese Kompromisslosigkeit in meiner Nachfolge, die ich mir einst vorgenommen hatte? Und ich weiß nicht, wo ihr euch gerade persönlich so wiederfindet, ob du sagst, ich bin in einer glaubensmäßigen Hochphase oder ob du eher sagst, ich bin eigentlich geistlich gesehen eher an einem Tiefpunkt, vielleicht von geistlicher Trägheit geprägt. Aber ich vermute mal, dass wir wissen, wenn wir gläubig sind, dass das Überdenken unseres Lebens mit Gott immer wieder nötig ist. Und dass es nötig ist, dass der mit seinen Gedanken uns korrigiert, damit wir den Kurs nicht aus den Augen verlieren. Und ein alttestamentlicher Prophet, der uns genau dabei helfen kann und will und das hoffentlich in den nächsten Wochen auch tut, ist Maleachi. Weil Maleachi spricht zu einem Volk, zum Volk Israel, und sie haben eigentlich gerade eine geistliche Hochphase erlebt und sie waren beeindruckt davon, was Gott getan hat und wie Gott gewirkt hat. Und jetzt, einige Zeit später, finden sie sich wieder in Inkonsequenz, in Ungehorsam, in Zweifeln, in mangelnder Ehrfurcht vor Gott, in Distanzierung von Gott. Und so wollen wir uns in den nächsten Wochen den Propheten Maleachi näher anschauen und wollen das tun unter dem Übertitel Maleachi kompromisslos zur Ehre Gottes. Darum soll es gehen in diesem ganzen Propheten in den nächsten Wochen, so als Übertitel. Und das Volk Israel, um das es hier geht in diesem Propheten, das ist vielmehr leider ein Negativbeispiel für uns, wenn es darum geht, kompromisslos zur Ehre Gottes zu leben. Es wird vielmehr deutlich durch diesen Propheten, wie kompromissbereit, wie zwiespältig, wie anfällig wir Menschen doch so sind. Und zugegebenermaßen ist dieser Prophet Maleachi nicht gerade das freundlichste Buch der Bibel. Das, glaube ich, merken wir, wenn wir das lesen, auch wenn wir in den nächsten Wochen uns damit beschäftigen. Es wird uns nicht Honig ums Maul geschmiert, sondern da sind ganz kernige Botschaften drin, die uns an die Nieren gehen wahrscheinlich. Aber Gott gibt weder seinem Volk damals und auch uns heute nicht solche kernigen Botschaften, damit wir uns Hauptsache schlecht fühlen, damit wir irgendwie down sind und daran verzweifeln, sondern Gott wirbt auch durch solche mahnenden Worte um unser Herz. Er will durch solche Worte, wie wir sie auch in Maleachi finden, in Beziehung mit uns leben und wachsen. Und er will schlussendlich, dass dein und mein Leben gelingt. Und so ist es mein Wunsch und ich hoffe auch euer Wunsch, dass die Beschäftigung mit diesem Buch uns darin wirklich bestärkt, kompromisslos zur Ehre Gottes zu leben und darin zu wachsen. Und wir werden uns heute Morgen die ersten 5 Verse aus diesem Buch anschauen. Aber bevor wir das tun, will ich uns einige Eckdaten und Hintergrundinformationen zu diesem Buch geben, die uns helfen, das ganze Buch ein bisschen einzuordnen und vorab einfach einiges zu verstehen. Fangen wir an bei dem Verfasser. Also der Verfasser ist Gottes Prophet Maleachi. Und es wird heiß diskutiert, ob Maleachi tatsächlich ein Personenname ist oder ob es vielleicht auch einfach nur so viel bedeutet wie Bote des Herrn. Das hebräische Wort für Maleachi, für diesen Namen, Malachi, bedeutet normalerweise eigentlich so viel wie nämlich nur mein Bote oder Bote des Herrn. Und das Wort kommt dann später in Maleachi 3, Vers 1 auch nochmal vor, in diesen bekannten Worten: Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und da in Maleachi 3, Vers 1, da ist klar, dass damit nicht dieser Prophet-Eigenname Maleachi gemeint sein kann. Das wissen wir spätestens vom Neuen Testament. Und deshalb diskutieren manche zu sagen, naja, ist Maleachi wirklich als eine Person zu sehen, der Maleachi heißt, oder ist es vielleicht irgendeine andere Person und steht nur für meinen Bote? Ich gehe stark davon aus, dass es wirklich eine Person war, dieser Maleachi. Und es ist ganz typisch, dass immer wieder in den Propheten, gerade in den kleinen Propheten im Alten Testament, der Eigenname von einem Propheten am Anfang des Buches genannt wird. Und dazu gibt es auch jüdische Überlieferungen, die diesen Maleachi als Person mit Haggai und mit Zacharia unter die großen Männer der Synagoge damals eingereiht haben. Das heißt also, es ist davon auszugehen, es ist wirklich eine Person. Wenn es um die Empfänger geht, dann kann man das zusammenfassen mit zurückgekehrte Juden aus der babylonischen Gefangenschaft und die Priesterschaft. Gott hat spektakulär eingegriffen in die Geschichte und so durften sie durch den Erlass vom Perserkönig Kyros um das Jahr 538 vor Christus wieder nach Juda zurückkehren. Sie waren in babylonischer Gefangenschaft und durften wieder zurück und dann durften sie in ihrem Land unter Zerubabel den Tempel wieder aufbauen und man merkt so richtig, dass wieder Leben entsteht im Land Israel, in diesem Landstrich. Und dementsprechend waren die Empfänger also Juden, die entweder in Jerusalem oder ringsum Jerusalem in Juda gelebt haben. Und einerseits wird das ganze Volk adressiert in diesem Buch hier und andererseits sieht man auch, dass die Priester eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Das sehen wir schon in dem Abschnitt dann nächste Woche, den wir uns vornehmen. Wenn es um die Abfassungszeit geht, dann wird es den Zeitraum ungefähr von 450 bis 430 vor Christus treffen. Und die genaue Abfassungszeit, die ist ein bisschen umstritten, aber die meisten tendieren zu diesem Zeitraum. Und es gibt, und das ist ein bisschen ein Problem, es gibt innerhalb des Buches eigentlich keine wirklichen Zeitangaben, sodass wir sagen können, aha, daran können wir es festmachen direkt, sondern es gibt mehr Indizien, zum Beispiel, dass der Tempel wieder stehen musste. Oder dass Priester für den Opferdienst wieder eingesetzt waren. Oder auch, dass die Juden zu dieser Zeit unter einem persischen Statthalter gestanden haben. All das sind so Dinge, die können wir aus dem Buch raus sehen. Und das macht uns deutlich, okay, es muss also Israel wieder in ihrem Land, sie müssen zurückgekehrt sein und gewisse Dinge müssen schon wieder vorhanden sein. Jetzt ist es spannend, ihr könnt das für euch zu Hause mal machen, wenn man Nehemia 13, Kapitel 13 im Nehemia-Buch vornimmt und sieht, welche Parallelen es dort gibt zwischen diesem Kapitel und dem, was Maleachi schreibt. Weil zum Beispiel in Nehemia 13 und auch im Buch Maleachi, da werden zum Beispiel die Ehen mit Menschen aus anderen Völkern angeprangert. Oder auch, dass die Unterstützung für die Leviten, für den Tempeldienst, dass das ausgeblieben ist. Oder auch ganz grundsätzlich, dass die Priester mangelhaft ihren Dienst getan haben. Das sind alles so Parallelen, die man sieht. Und wenn man das Buch Nehemia liest, dann sieht man, dass da einerseits die Stadtmauer wieder aufgebaut wurde, nachdem Israel wieder in ihrem Land war. Und sieht aber auch, dass es einen geistlichen Aufbruch gab in diesem Land ab Nehemia 8. Und dass Israel sich entschieden hat, wieder ganz entschlossen Gott gehorsam zu sein. Und das Ganze, das hielt dann an, bis Nehemia eine Zeit lang weg war und nochmal zurückgekehrt ist zur Burg Susa und dann nochmal zurückkommt. Ja? Und das ist ungefähr 430 vor Christus, dass Nehemia das zweite Mal zurückkommt und das ist Nehemia 13 eigentlich dann. Und da findet er desaströse Zustände vor und Maleachi prangert genau die gleichen Dinge fast an und spricht viel dafür, dass also Maleachi mit seiner Botschaft entweder kurz vor oder kurz nach der Rückkehr Nehemias gesprochen hat. Also in etwa 430, vielleicht auch ein bisschen später, es ist unklar, wie lange Nehemia genau weg war. Der Hintergrund und das Umfeld von diesem Buch könnte man beschreiben mit soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ich habe es gerade schon gesagt, die Juden waren wieder zurück in ihrem Land, in ihrem eigenen, und der Tempel stand wieder und die Stadtmauer stand wieder, aber sie standen immer noch unter persischer Herrschaft. Und dazu kamen schlechte Ernten und dazu kamen Plagen von Heuschrecken. Das sehen wir in Malachi 3, Vers 11 zum Beispiel. Und auch die Bundesverheißungen, die Gott gegeben hat an Abraham, an David und auch der neue Bund, all das war noch nicht wirklich erfüllt. Ja, es war schon eine lange Zeit vergangen jetzt, dass diese Verheißungen gegeben wurden, aber es war nicht erfüllt. Und so hatten sie Herausforderungen in Lebensumständen und sie distanzierten sich wieder von Gott. Vom Stil her ist dieses Buch aufgebaut wie ein Dialog zwischen Gott und seinem Volk. Und das ist einzigartig in der Form, aber das ist sehr lebendig. Und das funktioniert dann im Wesentlichen so, dass Gott eine Aussage macht und daraufhin stellvertretend für das Volk eine Aussage formuliert wird, die ihre Denk- und ihre Herzenshaltung zum Ausdruck bringt. Und wir sehen das in dem Text von heute Morgen, dann, den wir uns gleich näher anschauen. Und im Buch Malachi gibt es 6 Hauptbotschaften von Gott, die er gibt. Und es gibt 8 Fragen von Seiten des Volkes. Und die sind immer eingeleitet mit, ihr sagt. Und dann kommt irgendwas, was sie sagen. Die Botschaft von Malachi im Wesentlichen könnte man zusammenfassen mit, fürchtet Gott und kehrt um zu ihm. Das Volk hat sich von Gott distanziert und sie nimmt seine Anweisungen nicht mehr ernst. Und ich denke, 2 Stellen, die ich uns mitgebracht habe, die führen ganz gut zum Ausdruck, worum es im Kern geht. Da ist einmal Malachi 1, Vers 6, die erste Hälfte. Da heißt es, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Und eine zweite Stelle aus Malachi 3, Vers 6 und Vers 7a, da sagt Gott, nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert, aber ihr, Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Und so ist Malachi der letzte Prophet Gottes, der wie eine Art letzter Weckruf von Gott nochmal geschickt wird, um zur Umkehr aufzurufen, bevor Gott dann über 400 Jahre schweigt und keinen weiteren Propheten mehr sendet. Und das tut er schweigt, bis er dann im Neuen Testament Johannes den Täufer als Wegbereiter für Jesus selbst sendet und anschließend Jesus selbst als der ultimative Erlöser für sein Volk erscheint. Und beides wird in Malachi 3 schon angekündigt und eine Vorausschau dafür gegeben. Das heißt, es ist spannend, wenn das der letzte Prophet ist im Alten Testament, es ist spannend, nochmal reinzuschauen, reinzuhören, was sagt Gott diesem Volk nochmal, bevor er schweigt, bevor er ausgeredet hat. Okay, und nachdem ich euch jetzt mit einigen Hintergrundinfos beanspruchen, ich hoffe nicht quälen musste, steigen wir ein heute Morgen in dieses Buch Malachi. Und das ist das letzte Buch im Alten Testament, das findet ihr da auch dadurch ganz gut. Und bei all den kernigen Ermahnungen, die dieses Buch so in sich hat, ist eine Sache sehr auffällig und sehr bedeutsam. Nämlich bevor es jetzt ans Eingemachte geht und Gott so einiges anprangert, macht Gott vor allem eine Sache deutlich am Anfang dieses Buches, seinem Volk gegenüber und auch uns gegenüber, und das ist seine Liebe. Und so ist unser Thema von heute Morgen bedingungslos geliebt. Und wir wollen uns dazu die ersten Verse anschauen. Ich lese Malachi 1, die Verse 1 bis 5. Malachi 1, ab Vers 1. Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher. Sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Gleich am Anfang von diesem Text heißt es Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Und man könnte Ausspruch auch mit Last zum Beispiel übersetzen. Ich glaube, die Schlachter tut das. Oder auch Orakel. Und es geht also darum, die Zukunft vorauszusagen. Und wenn die Menschen damals dieses Wort gehört haben, Ausspruch oder Last, ja, dann wussten sie, das wird jetzt nicht gerade angenehm. Hier kommt jetzt was, was wirklich kernig wird, was uns betrifft, wo es ernst wird. Und hier wird nicht lange um den heißen Brei rumgeredet, das tut Gott nicht in diesem Buch, sondern Er steigt ziemlich gleich ein. Aber bevor es auf die konkrete Lebensführung angeht, die Gott dann anprangert bei ihnen, lenkt Gott den Fokus nochmal ganz bewusst zu Beginn auf ein Kernproblem. Und dieses Kernproblem heißt, sie zweifeln an Gottes Liebe. Sie vertrauen ihm nicht. Und genau darauf geht Gott ein und er zeigt ihnen nochmal seine bedingungslose Liebe auf, bevor er anfängt, mit ihnen über ihr Leben zu sprechen. Und es sind zwei Hauptaspekte, die wir heute Morgen im Wesentlichen bedenken wollen, die uns dann zu einer Frage führen. Und zwar erster Aspekt heute Morgen, den habe ich genannt, Gottes Liebeserklärung. Und es geht um die erste Hälfte von Vers 2. Gleich in Vers 2 lesen wir eine direkte Liebeserklärung von Gott, die wohl kaum stärker sein könnte, wenn er hier sagt, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Ja, und diese Worte, ich habe euch geliebt oder ich habe euch lieb, die drücken ja aus, dass Gott voll und ganz für sie ist, dass er sie umsorgt, dass er sie nicht fallen lässt, dass sein Versprechen zu ihnen steht und dass sie von ihm angenommen sind. Nun ist die Liebe Gottes keine Momentaufnahme an dieser Stelle, auch nicht eine kurzzeitige Stimmung oder eine Eintagsfliege, wie das ja bei uns Menschen so oft der Fall ist. Nein, vielmehr hat Gott seine Liebe gegenüber dem Volk Israel immer und immer und immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und das, wie wir das so sagen, bei Trauversprechen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn wir ungefähr 200 Jahre zurückgehen, da sieht man, dass es eine Liebeserklärung von Gott gab gegenüber seinem Volk in Jeremia 31, und das ist eine Liebeserklärung, die nicht von kurzer Dauer ist. Da sagt er in Jeremia 31, Vers 3, der Herr ist ihm von ferne erschienen, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt, oder Schlachter 2000 übersetzt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Und hier ist die Rede von ewiger Liebe. Ewige Liebe, die Gott gegenüber seinem Volk hat. Und man sieht das durch die ganze Geschichte des Alten Testaments hindurch, wie Gott nicht aufhört, dieses Volk zu lieben. Und während Israel Gott gegenüber immer wieder untreu gewesen ist und ihm alles andere als Liebe entgegenbringt, so hört Gott nicht auf, sie zu lieben. Schauen wir uns exemplarisch mal vorgeschaltet im Buch Jeremia zwei Stellen an, die beschreiben, was Israel eigentlich erwidert hat. Und die den Boden bilden dafür, was Gott hier sagt. Schauen wir in Jeremia 7, Vers 24 bis 26 exemplarisch mal hinein. Da heißt es über das Volk, aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sie sind nach den Ratschlägen in der Verstocktheit ihres bösen Herzens gegangen. Und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Von dem Tag an, da eure Väter aus dem Land Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag, habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachend und sendend. Aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt und sie haben ihren Nacken verhärtet, haben es schlimmer gemacht als ihre Väter. Harte Worte, hier sind Ausdrücke drin, die deutlich machen, die Israeliten, die waren so richtig bockig. Ja, man kann sich vorstellen, wie so ein rebellischer Teenager, der sich die Ohren zuhält und der sich einfach wegdreht, wenn seine Mutter oder sein Vater ihm was sagt. Der einfach macht, was er will. Und so sagt Gott das hier. Sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Also sie haben ihm die kalte Schulter gezeigt eigentlich und ihm nicht mal mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Und das, obwohl Gott immer wieder in seiner Liebe um sie geworben hat. Und in der ganzen Zeit immer wieder Propheten zu ihnen geschickt hat und sie aufgerufen hat, aber sie haben nicht gehört. Sie haben ihren Nacken verhärtet und sie haben, so heißt es hier, sogar noch schlimmer getrieben als ihre Vorfahren. Aber Israel hat Gott nicht einfach nur eiskalt abblitzen lassen, sondern sie sind noch einen Schritt weiter gegangen. Und das lesen wir in Jeremia 3, Vers 1. Wo Gott sagt, er spricht, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie von ihm weggeht und die Frau eines anderen Mannes wird, darf sie wieder zu ihm zurückkehren? Würde dieses Land nicht ganz und gar entweiht werden? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt und du solltest zu mir zurückkehren, spricht der Herr. Was er hier sagt ist, Israel ist ihm schlichtweg sogar fremdgegangen mit anderen Göttern, indem sie immer wieder sich an andere Götter gewandt haben und sie angebetet haben. Und was das Wort hier ist, was hier verwendet wird, ist, dass sie rumgehurt haben. Und das nicht nur einmal, sondern vielfach. Er sagt hier ja, ihr hattet viele Liebhaber, mit denen ihr rumgehurt habt. Nun versetzen wir uns mal, nach dem, was wir gerade gelesen haben, einen Moment in die Lage Gottes hinein. Stell dir vor, jemand würde dir so entgegentreten, mit dieser Verachtung, mit dieser Gleichgültigkeit, mit diesem Betrug, mit dieser Härte. Die Frage ist, wie würdest du darauf reagieren an seiner Stelle? Würdest du so jemand gegenüber immer noch Liebeserklärungen abgeben und so etwas sagen wie Jeremia 31, Vers 3, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, wie Gott das hier tut? Ich glaube, bei mir und bei jedem von uns, da wäre das Maß irgendwann mehr als voll und jegliche Form der Liebe hätte ein Ende, es wäre vorbei. Und er ist recht, wenn wir immer und immer wieder enttäuscht werden, wie das bei Gott von Seiten Israel der Fall war. Nun sollten wir uns nicht denken, ja, also mit Gott kann man es ja machen, den kann man schamlos ausnutzen, gar kein Problem, weil Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, sondern auch ein Gott der Sünde bestraft, ein Gott der Gerechtigkeit, ein Gott, der gerechtes Gericht vollzieht. Und genau das sehen wir auch im weiteren Verlauf der Geschichte, nach dem Buch Jeremia dann, dass Gott zwar durch den Propheten Jeremia gewarnt hat und Israel zur Umkehr aufgerufen hat, aber dann müssen sie, weil sie nicht hören, in babylonische Gefangenschaft und ihr eigener Weg, ihre eigene Bosheit, ihre mangelnde Bereitschaft umzukehren, führt sie dahin, dass sie sich das selbst eingebracht haben. Und so kommt es, dass die Babylonier oder Chaldäer, wie sie auch genannt werden, ihr Land einnehmen, dass sie verschleppt werden und 70 Jahre in Gefangenschaft sind, bis Gott in seiner Liebe eingreift und dafür sorgt, dass sie wieder in ihr Land zurückkehren dürfen, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, dass diese geistliche Erneuerung stattfindet unter Esra und mit Hilfe von Nehemia die Stadtmauer wieder aufgebaut wird und sie in der befestigten Stadt leben dürfen. Und nach all dem, das ist dazwischen passiert, nach all dem, was passiert ist, sagt Gott in Malachi 1, Vers 2 eigentlich immer noch die gleichen Worte, nämlich, ich habe euch geliebt. Also eine Liebeserklärung, die absolut keinen Grund darin hat, dass Israel so liebenswürdig wäre, sondern ganz im Gegenteil, sie haben alles dafür getan, dass Gott eigentlich seine Liebe von ihnen hätte abwenden müssen. Dass er sagen hätte müssen, das war's nun, ja? Meine Liebe für euch ist endgültig am Ende. Aber was macht Gott stattdessen? Er steht zu seinem Wort und er liebt sie bedingungslos weiter. Und nun haben wir uns angeschaut, was diese Worte, ich hab dich lieb, für Israel bedeutet haben und was da alles so mitschwingt. Und wenn wir das so hören oder lesen, dann können wir wahrscheinlich an mancher Stelle nur den Kopf schütteln, wenn wir darüber nachdenken, wie sie mit Gott umgegangen sind. Wir denken, wie können sie denn sowas machen? Wie können sie so sein? Das ist doch unglaublich, ja, dass sie den Gott so ablehnen, dass sie seiner Liebe so entgegentreten. Aber wenn wir für einen Moment den Blick von Israel weglenken und den Blick in unser eigenes Leben lenken, dann merken wir, dass wir ganz oft, viel zu oft, leider sehr ähnlich mit Gott umgegangen sind oder umgehen. Weil wie oft hat Gott uns schon angesprochen und wir sind trotzdem in der Verstocktheit unseres bösen Herzens weitergelaufen. Und wie oft haben wir ihm schon mehr oder weniger offensichtlich einfach die kalte Schulter gezeigt, ihm den Rücken zugekehrt anstatt das Gesicht. Und finden wir uns auch nicht darin wieder, dass wir unsere Ohren gegenüber Gott so manches Mal verschließen und uns hart machen und nicht das tun, was er will? Und wenn wir darüber nachdenken, dass es eine Vielzahl von Konkurrenten Gottes in meinem Leben gibt, denen ich viel mehr Aufmerksamkeit schenke, für die ich viel mehr Gedanken habe, viel mehr Zeit, viel mehr Leidenschaft. Ja, gibt es nicht so viele Dinge, die wir viel mehr lieben als Gott, wenn wir ehrlich sind? Ich glaube, am Ende des Tages sind wir kein Stück liebenswürdiger und auch kein Stück besser für Gott als das Volk Israel. Und dabei ist es sogar so, dass Gott das alles im Voraus schon weiß, wie du und ich mit ihm umgehen werden. Dass wir seine Liebe nicht mal im Ansatz erwidern werden. Und im Gegensatz zu uns sitzt Gott nicht dieser Illusion auf zu denken, dass wir ihn glücklich machen, wenn er uns liebt. Das ist ja so eine Denkweise, die bei uns Menschen so drin ist, dass wir irgendetwas oder irgendjemand besonders lieben und wir sind beeindruckt von einem Menschen und wir sehen ihn als besonders liebenswürdig an, bis wir irgendwann merken, dass unsere Erwartungen enttäuscht werden. Und wenn das geschieht, wenn unsere Bedingungen nicht mehr erfüllt werden, dann erkaltet die Liebe. Aber bei Gott ist das anders. Wenn er mir seine Liebe entgegenbringt, dann liebt er von Anfang an, aus freiem Entschluss, und zwar bedingungslos in dem Wissen, der Daniel, der wird meine Liebe niemals verdient haben. Ganz im Gegenteil. Aber Gott macht uns, dir und mir, eine Liebeserklärung, die Folgendes aussagt, von vornherein. Ich liebe dich trotzdem. Und wir singen das manchmal in diesem Lied. Ne? Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und wie groß, wie gewaltig ist das, dass der Herr uns kennt und trotzdem liebt. Ja? Wenn es anders wäre, wären wir gar nicht mehr hier. Wie aber ist das jetzt mit der Liebeserklärung Gottes uns gegenüber eigentlich? Worin besteht diese Liebeserklärung Gottes? Und dazu wollen wir ins Neue Testament, in 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, in zwei Verse schauen, die das ganz gut deutlich machen. Da heißt es, 1. Johannes 4, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und uns seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Also Gottes Liebeserklärung für dich und für mich, die ist in Jesus Christus geschehen. Und das ist eine Liebeserklärung, die nichts und niemand in dieser ganzen Welt übertreffen könnte. Und nun ist hier die Rede davon, dass die Liebe Gottes zu uns offenbart worden ist. Das bedeutet, wir können die Liebe Gottes an etwas erkennen, an etwas festmachen. Aber woran? Daran, dass Gott seinen einzigen geliebten Sohn, Jesus Christus, vor 2000 Jahren in diese Welt gesandt hat, um für deine und für meine Sünde am Kreuz zu sterben. Ja, Gott hat dein und mein größtes Problem, das Problem, das das ganze Alte Testament durchzieht und was das Volk Israel so deutlich zum Ausdruck bringt, das Problem der Sünde, der Bosheit im eigenen Herzen, im Denken, im Handeln, im Reden, letztendlich die Rebellion und die Auflehnung gegenüber Gott, dieses Problem, das hat Gott gesehen. Und weder wir heute noch sie damals haben Gott die Ehre und die Dankbarkeit entgegengebracht, die eigentlich angemessen werde. Und dann kann man sagen, ja gut, wo ist das Problem? Ist ja keiner perfekt und ich dachte, Gott wäre ein liebender Gott. Also ist es ja easy irgendwie, wenn wir jetzt nicht so pariert haben und seine Gebote gehalten haben und nicht die Ehre gegeben haben, die ihm gebührt. Und es stimmt, Gott ist ein liebender Gott, aber er ist zugleich auch ein heiliger und ein gerechter Gott, der Sünde nicht mal im Ansatz dulden kann. Und der Sünde aufgrund seiner Gerechtigkeit immer richten muss, nicht ungestraft lassen kann. Er kann mit Sünde nichts zu tun haben. Und so trennt uns unsere Schuld von Gott. Und solange das Problem der Sünde nicht gelöst ist, das heißt, solange die Sünde nicht bezahlt ist und nicht vergeben ist, solange gibt es keine Gemeinschaft und keine Zugehörigkeit mit Gott. Und das Problem ist, ein jeder Mensch befindet sich in diesem Zustand der Sünde. Und der einzige Weg, aus diesem Zustand herauszukommen und wieder mit Gott in Gemeinschaft sein zu können, der besteht darin, dass ein Sündloser an meiner Stelle als Sünder stirbt, den vollen Preis bezahlt und mit mir tauscht. Und genau deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ihn traf das Gericht Gottes, damit du und ich Vergebung unserer Sünden bekommen können, damit du und ich ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott erleben dürfen. Aber es ist nötig, dass das erkannt und geglaubt und angenommen wird. Und die Frage ist, glaubst du das? Und hast du diese Rettung von Jesus Christus bereits für dich in Anspruch genommen und ihm dein Leben als Herrn unterstellt? Hast du Vergebung der Sünden? Weil nur für den, der sich im Gebet an Gott wendet und der das ganz persönlich für sich in Anspruch nimmt, der sagt, ja, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und ich brauche Vergebung und ich glaube, dass Jesus diese Vergebung gibt. Nur für den gilt dieser Zuspruch, dass er ewiges Leben hat und dass seine Schuld von Gott nicht mehr angerechnet wird. Und wenn heute Morgen Leute hier sitzen und vielleicht auch zuhören über einen Livestream oder wo auch immer und merken, ja, ich habe das noch nicht festgemacht, vielleicht ist heute der Tag, das festzumachen. Oder mindestens weiter darüber nachzudenken, was ist dran an dieser ganzen Sache, weil es ist lebensentscheidend. Und wenn du sagen kannst, ja, ich habe die Liebe Gottes erkannt und geglaubt und ich habe mein Leben Jesus anvertraut, dann gilt diese unglaubliche, ewige Liebeserklärung Gottes auch für dich. Und er kann dich beim Namen nennen und er kann dir sagen, Alfred, ich habe dich lieb. Oder Evi, ich habe dich lieb. Oder Hendrik, ich habe dich lieb. Und es berührt uns ja, ne, wenn Menschen sowas zu uns sagen, wenn sie sagen, ich liebe dich, aber wie viel eindrücklicher und wie viel größer ist das, wenn der lebendige Gott uns sagt, ich liebe dich. Stell dir das mal vor, du hörst das von Gott. Harald, ich habe dich lieb. Simeon, ich habe dich lieb. Und ihr könnt euren Namen einsetzen. Du hörst das. Und du würdest dir vorstellen, wie so ein Dialog aussehen würde zwischen dir und Gott eigentlich. Und wie dieser Dialog weitergehen würde, wie hier in Malachi 1. Wie würdest du darauf reagieren? Was lösen diese Worte vielleicht bei dir noch aus? Was würdest du sagen? Ja, kannst du dich
von Herzen darüber freuen und sagst, ja, ich bin zutiefst gepackt und innerlich bewegt von dieser Liebe, die Gott zu mir hat, die ich nicht verdient habe. Ja, das bewegt mich wirklich noch und das motiviert mich, mit Gott zu leben. Oder denkst du dir als langjähriger Christ, ja, das weiß ich schon. Du behandelst es viel mehr als eine alte, abgedroschene Wahrheit, so nach dem Motto, okay, ja, Gott liebt mich, alles klar. Und weiter so, ja, mit anderen Worten, wie bedeutsam ist denn die Liebe Gottes für dich eigentlich noch? Und welchen Unterschied macht sie tatsächlich in deinem aktuellen Leben? Bewegt sie dich zur kompromisslosen Nachfolge? Oder aber bist du in einer dritten Gruppe vielleicht, dass du aufgrund verschiedener Umstände in deinem Leben dich darin wiederfindest, dass du so deine Zweifel hast, dass das wirklich stimmt. Du haderst mit der Liebe Gottes. Du glaubst eigentlich schon irgendwie daran, aber du haderst damit. Und dir fällt es ganz schwer im Moment, an die Liebe Gottes für dich zu glauben. Ja, für den ja und für den auch, aber bei mir, so wie mein Leben aussieht, das ist ganz schwer. Und du findest dich in dieser Frage wieder, die das Volk Israel stellt hier in Maleachi 1, Vers 2, wo sie auf diese Worte, ich habe euch geliebt, mit folgender Frage reagieren, worin hast du uns geliebt? Oder Luther 84 übersetzt hier, woran sehen wir, dass du uns liebst? Und einerseits wirkt das wie eine Frage, die sehr dreist ist. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie sie mit Gott umgegangen sind, wie wir es eben in diesen Jeremia-Stellen gesehen haben, und wie Gott auf wundersame Art und Weise eigentlich dafür gesorgt hat, dass sie wieder in ihrem eigenen Land zurück sind und wie er diesen Perserkönig Kyros wie aus dem Nichts hervorgerufen hat. Es wirkt dreist. Und auf der anderen Seite finden wir uns vielleicht von Zeit zu Zeit ein Stück weit wieder in dieser Frage und in ganz ähnlichen Gedankengängen. Bedenken wir nochmal, dass sie in ihrem Land zwar sind, aber trotzdem haben sie mit Herausforderungen zu kämpfen. Die Perser beherrschen immer noch ihr Land, sie sind nicht wirklich frei, die Ernten sind schlecht, die wirtschaftliche Lage bedroht und seit über 1000 Jahren ist Gott zwar mit seinem Volk unterwegs, aber die letztendliche Erfüllung von den Verheißungen, die steht noch aus. Und wenn man sich so in die Herausforderungen und Lebensumstände von ihnen hineindenkt und hineinversetzt, dann ist der folgende Gedanke gar nicht so weit weg, der sich breit machen kann, nämlich wenn Gott uns wirklich lieben würde, dann müsste er doch dafür sorgen, dass wir nur nicht solche Probleme haben, oder? Und das ist ein uralter Gedanke, eine zutiefst menschliche Überlegung, die wir vielleicht kennen. Wenn Gott mich lieben würde, dann. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann hätte ich diese körperlichen Beschwerden, dann hätte ich diese Krankheit nicht. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann würde er mir doch einen Partner schenken. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann hätte ich nicht diese Probleme auf der Arbeit oder auch nicht diese Geldsorgen. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann würden sich meine Lieben doch endlich bekehren, für die ich schon so lange bete. Dann würde er uns den lang ersehnten Nachwuchs vielleicht schenken. Dann hätten wir nicht diese Konflikte in der Familie, in der Ehe, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann wären die Schicksalsschläge des vergangenen Jahres nicht passiert. Es hätte nicht sein können. Und wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann hätte mir diesen geliebten Menschen oder diese eine Sache nicht nehmen dürfen. Und vielleicht findest du dich wieder in irgendeiner Art und Weise dieses Gedankens. Und wir müssen unterscheiden an der Stelle, dass es selbstverschuldetes Leid gibt und selbstverschuldete Herausforderungen, die man sich gebracht hat. Und das Volk Israel, bei ihnen ist es tatsächlich so gewesen. Sie sind selbst schuld gewesen an ihrer Misere wegen ihres Ungehorsams. Wir sehen das im Laufe des Buches Maleachi. Aber auf der anderen Seite gibt es Leid, das einfach so unverhofft aus dem Nichts kommt. Und gerade bei dieser zweiten Form von diesem unverschuldeten Leid, wo wir nichts für können, dabei herrscht diese Frage noch viel mehr vor, dass wir uns fragen, ja, wie kann das sein? Wo ist Gott in all dem? Liebt er mich wirklich noch? Und wir kommen ins Grübeln und ins Zweifeln und es haut uns die Fragezeichen raus. Und dabei herrscht folgendes Problem vor. Und ich will das mal versuchen, so auf den Punkt zu bringen. In diesem Moment definieren wir Gottes Liebe über unser gegenwärtiges Erleben und unsere Vorstellung, wie er uns lieben müsste. Ich sage es nochmal, ja? Wir definieren dann die Liebe Gottes über unser gegenwärtiges Erleben und über unsere Vorstellung, wie er uns lieben müsste. Mit unserer Logik. Anstatt auf den Zuspruch seiner Liebe und auf den feststehenden Liebesbeweis zu bauen, den er uns geschenkt hat. Und wenn du dich in diesem Denken irgendwo wiederfindest, dann ist der zweite Punkt von heute Morgen für dich hoffentlich zur Ermutigung. Der zweite Punkt heißt Gottes Liebesbeweis. Und es geht um die zweite Hälfte von Vers 2 bis zum Vers 5. Auch wenn Gott das eigentlich nicht nötig hätte, auf die Zweifel von Israel einzugehen, ne, und er eigentlich oder beziehungsweise sie gar nicht in der Position sind, jetzt Rechenschaft von ihm zu fordern, dass er ihnen irgendwie sagen muss und beweisen muss, wie er sie denn liebt und dass seine Aussage stimmt. Gott hätte es nicht nötig und trotzdem tut er es. Und er führt ihnen einen Liebesbeweis vor Augen, der vielleicht im ersten Moment für uns erstmal eher komisch wirkt. Wir lesen ab der zweiten Hälfte von Vers 2 dann auf die Frage, worin hast du uns geliebt, Folgendes. Gott sagt, hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erdbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher an. Sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Nun müssen wir Folgendes verstehen. Das Volk Israel ist aus Jakob, dem Stammesvater Jakob, hervorgegangen. Und man kann das nachvollziehen in 1. Mose ab Kapitel 29, wie Jakob auf dem Weg war und dann zu seinen 12 Söhnen kam, die dann die 12 Stämme Israels wurden, die dann in der weiteren Geschichte auch eine große Rolle gespielt haben. Wenn man das liest, ist kaum zu glauben, was da alles passiert. Kann man eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber Jakob hatte einen älteren Bruder mit Namen Esau. Und Esau war der Stammesvater der Edomiter. Und nun sagt Gott hier über Jakob, dass er ihn geliebt hat und mit ihm auch ganz Israel. Und über Esau, dass er ihn gehasst hat. Und wenn es euch so geht wie mir, stoßt ihr euch weniger an der Aussage, dass ihr Jakob geliebt habt. Okay, ja. Aber dass er Esau gehasst hat, das ist irgendwie schon aufstoßend. Und dazu muss man zwei Sachen bedenken. Zum einen, das Wort im Hebräischen, was hier verwendet ist, das ist an anderen Stellen tatsächlich auch so verwendet, dass es von einem wirklichen Hass spricht. Also zum Beispiel in 1. Mose 37, Vers 4 und 5, wo die Rede vom Hass der Brüder auf Josef ist. Und da ist es wirklich also ein Hass. Aber es kann auch in dem Sinne verwendet werden, dass jemand zurückgesetzt oder weniger geliebt wird. Und ein Beispiel dafür, wie das Wort so verwendet ist, finden wir in 1. Mose 29, Vers 30 und 31. Da kommt das gleiche Wort vor. Und ich lese uns diese zwei Verse mal. Da ging er auch zu Rahel ein, also Jakob, und er liebte auch Rahel mehr als Lea, und er diente bei ihm, bei Laban, bei seinem Schwiegervater, diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Und das gleiche Wort, was mit gehasst, also im Hebräischen gehasst steht, das steht hier zurückgesetzt. Und wir sehen also, dass er Rahel mehr geliebt hat als Lea. Und hier ist es mehr in einem Vergleich zu sehen. Und genau das traf auf Esau zu. Esau wurde zurückgesetzt, und zwar vom Mutterleib an. Normalerweise war das gängig, dass der Erstgeborene damals den Segen vom Vater bekommen hat. Und in dem Fall wäre das Volk Israel dann also aus Esaus Linie hervorgegangen. Das wäre das Gottesvolk geworden. Aber Gott entschied ganz anders, und er macht auch schon eine Andeutung in 1. Mose 25, Vers 23 der Mutter Rebekka gegenüber. Und wir sehen dann im weiteren Fortgang der Geschichte tatsächlich, dass Jakob den Segen des Vaters bekam und aus ihm das ganze Volk Israel, dann das Volk Gottes, hervorgegangen ist. Und ungeachtet dessen, wie es dazu kam und welche unlauteren Mittel Jakob dafür eingesetzt hat, ist auch nochmal eine ganz eigene Thematik, war es Gottes freier Entschluss, Jakob seine volle Liebe zu schenken und Esau zurückzusetzen. Das hat allerdings 0,0 damit zu tun, weil Jakob besser wäre oder es mehr verdient hätte oder liebenswürdiger wäre. Nein, es hat 100% damit zu tun, dass Gott völlig unabhängig und entschieden hat, ihn zu bevorzugen. Und genau das lesen wir später dann. Das wird aufgegriffen in Römer 9, Römer 9, Vers 11 bis 13, wovon diesen beiden Kindern dann nochmal die Rede ist. Da heißt es in Römer 9, Vers 11, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr, der Mutter Rebekka, gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und hier wird einmal mehr deutlich, dass Jakob überhaupt nichts dafür konnte, dass Gott ihn dazu bestimmt hat, dass er der Stammesvater von Gottes Volk wird. Ja, und dass er Empfänger seiner Liebe wird oder mit ihm das ganze Volk. Und das sieht man so deutlich daran, ne? Wenn Gott es schon entschieden hatte, während die beiden noch im Mutterleib waren und wie es hier heißt, während sie weder Gutes noch Böses getan hatten, dann wird unmissverständlich deutlich, dass Jakob und mit ihm verbunden das ganze Volk Israel wirklich die Liebe Gottes überhaupt nicht verdient hatte. Gar nicht. Und gerade wenn man sich das Leben von diesem Jakob dann mal anschaut, wie er auf der Welt war, dann sieht man sehr deutlich, was das für ein Betrüger war und was das für ein Schurke war. Mit anderen Worten, auch sein Leben macht mehr als deutlich, dass die Liebe, die Gott ihm entgegenbringt, alles andere als verdient war. Ja, auch da sehen wir das noch. Aber genauso ist das mit dieser bedingungslosen Liebe von Gott. Sie wird geschenkt und nicht erarbeitet. Und das Gleiche gilt auch für dich und mich, wenn du Christ bist. Du bist nicht von Gott geliebt, weil du besser wärst als andere. Auch nicht, weil du liebenswürdiger bist in Gottes Augen, weil du dich besonders anstrengst oder weil du irgendwie nachträglich noch bewiesen hast, ja, dass du ein Recht auf Gottes Liebe hättest und dass er dich genommen hat und damit schon einen guten Fang gemacht hat. All das ist nicht der Fall. Du und ich, wir sind einzig und allein von Gott geliebt, weil er sich entschieden hat, dir seine Liebe entgegenzubringen. Wenn er nach deinen, nach meinen Werken gehen würde, dann würde für uns keine Liebe mehr übrig bleiben. Aber wenn ein Mensch auf das Werk in Jesus Christus vertraut, dann nimmt Gott uns als seine geliebten Kinder an. Und dann haben wir als Kinder Gottes einen privilegierten Status, eine Stellung vor Gott, wofür wir gar nichts getan haben, die wir nicht verdient haben, sondern die wir einfach bekommen haben. Und genau das will Gott deutlich machen, hier mit diesem Kontrast in Malachi 1. Weder Jakob noch Esau haben die Liebe Gottes verdient und genauso wenig ihre Nachkommenschaft, Israel und Edom. Ja, beide hätten von Gott Gericht verdient gehabt, durchweg. Aber Israel bekommt Gottes Liebe und Gnade ohne jegliches Dazutun. Und vielleicht schießt uns in diesem Moment die Frage in den Kopf, dass wir uns überlegen, darf Gott das eigentlich? Und die Antwort ist ja, er darf das. Warum darf er das? Weil er Gott ist zum einen. Und wenn keiner von beiden seine Liebe beanspruchen kann, sondern es wirklich nur Gnade ist, dass er Liebe gewährt, dann kann er sie schenken, wem er will und ist keinem Rechenschaft schuldig dafür. Auf der anderen Seite, einerseits ist da die Liebe Gottes zu Jakob, auf der anderen Seite sind da die Nachkommen Esaus, diese Edomiter. Und diese Edomiter, die sind absolut kein unbeschriebenes Blatt mehr zur Zeit Malachis, sondern sie haben sich als schwere Feinde gegen Gott und auch gegen Gottes Volk, gegen Israel entpuppt. Und dementsprechend ist auch eine zweite Sache bedenkenswert, und zwar diese zweite Überlegung hier, diese Aussage, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, finden wir interessanterweise nicht gleich im ersten Buch Mose. Das heißt, diese Aussage trifft Gott nicht über Jakob und Esau schon während der Geburt. Zumindest nicht so, dass er sie offenbart. Und dementsprechend wird deutlich, erst im Laufe der Zeit, als die Edomiter, die Nachkommen Esaus, eigentlich immer mehr gegen Gott rebellieren und sich als Feinde Gottes und seines Volkes entpuppen, da übt Gott Gericht. Und sie haben Gericht auf sich gezogen. Und so sehen wir zum Beispiel den Hass, den Gott hat, gar nicht gegen Esau direkt in seinem Leben, sondern vielmehr dann gegenüber den Edomitern. Zum Beispiel das ganze Buch Obadja, der alttestamentliche Prophet spricht davon, könnt ihr vielleicht für euch mal lesen in dieser kommenden Woche. Und auch das Gerichtswort aus Hesekiel 25, Vers 12 und 13, das macht das ganz gut deutlich. So spricht der Herr, heißt es da, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus Juda gehandelt und sich sehr schuldig gemacht haben, als sie sich an ihn rächten, darum, so spricht der Herr, Herr, werde ich meine Hand gegen Edom ausstrecken und Menschen und Vieh aus ihm ausrotten. Und ich werde es von Teman an zur Trümmerstätte machen und bis nach Dedan hin werden sie durch Schwert fallen. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass Edom und das Gebiet Seir, wo sie gelebt haben, im 6. Jahrhundert von Nebukadnezar zerstört wurde und dann von Nachbarvölkern und vor allem den Nabatäern später übernommen wurde. Aber schlussendlich war es Gott selbst, der Gericht vollzogen hat an diesem Volk, der dafür gesorgt hat, wie das in Malachi 1, Vers 3 hat, dass ihre Berge zum Ödland geworden sind und dass ihr Erbbesitz den wilden Tieren, den Schakalen, preisgegeben wurde. Und wenn wir in Malachi 1, Vers 4 dann weiterlesen, dann versuchten sie zwar wieder auf die Beine zu kommen und ihre Trümmerstätte wieder aufzubauen, aber Gott selbst sorgte dafür, dass dieses Gebiet der Gottlosigkeit, so wie sie genannt wurden, unter seinem Zorngericht zerbrach und ausgerottet wurde. Und das Urteil, das über diesem Volk und auch im weiteren Sinne über jedem gottlosen Menschen steht, der gegen Gott rebelliert und der unversöhnt mit Gott bleibt, ist dieses Urteil, wie es hier heißt, das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat, oder man könnte auch sagen, dass dem der Herr ewiglich zürnt. Nun sollte Israel an diesem Kontrast hier erkennen, dass sie eigentlich das gleiche Urteil wie die Edomiter verdient gehabt hätten, aber stattdessen Gnade von Gott bekommen haben. Sie waren genauso gottlos, sie waren genauso verachtend Gott gegenüber, aber Gott sorgte aufgrund seiner bedingungslosen Liebe dafür, dass ihre Trümmerstätten nicht da niederliegen, sondern dass ihre Trümmerstätten wieder aufgebaut wurden. Und das ist hier der Kontrast. Ne? Edom, die werden ihre Trümmerstätten nie wieder aufbauen. Israel, die durften ihren Tempel wieder aufbauen, durften wieder in ihr Land zurück. Und Gott zeigt ihnen, dass er aus ganz freien Stücken, aus seiner Liebe heraus dafür gesorgt hat. Und dementsprechend haben sie einen Liebesbeweis. Einerseits darin, dass sie überhaupt als Volk Gottes unverdient zu Gottes Volk geworden sind. Auf der anderen Seite, dass Gott auf so eine starke Art und Weise eingegriffen hat. Und sie haben einen Liebesbeweis, an dem sie sich festhalten können, auch wenn sie gerade inmitten von Schwierigkeiten stecken. Nun übertragen wir das noch auf uns, wenn es um die Frage geht, welchen Liebesbeweis haben wir denn eigentlich? Also woran kann ich mich festhalten, wenn mein gegenwärtiges Erleben eigentlich die Liebe Gottes anzweifelt und es so wirkt für mich, als hätte Gott mich verlassen, als hätte er keine Liebe mehr für mich? Wir finden wiederum den ultimativen Liebesbeweis Gottes in Jesus Christus. Und ich will zwei Stellen aus dem Römerbrief dazu mit uns kurz noch anschauen. Da heißt es in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus starb nicht für uns, als wir uns als besonders liebenswürdig erwiesen haben oder als wir ihm imponiert haben oder er den Eindruck hatte, ja, also der Daniel, der ist auf einem ganz guten Weg. Nein, Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren, als wir seine Feinde waren, als wir von ihm nichts wissen wollten. Und das zeigt, Gottes bedingungslose Liebe in Jesus Christus ist unabhängig von dir und von mir. Und das bedeutet auch, wenn sie unabhängig ist von dir und von mir, das hat er in Christus bewiesen, bedeutet das auch, dass sie unabhängig von dir und mir bestehen bleibt. Und wenn Gott mir seine größtmögliche Liebe durch den Tod seines Sohnes erwiesen hat, dann wird der allmächtige Gott, der allwissende Gott, mich nicht einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und das ist die zweite Stelle in Römer 8, Vers 32, wo das genauso ausgedrückt ist. Er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also woran hältst du dich fest, wenn du ins Zweifeln über Gottes Liebe kommst? Am Liebesbeweis des Kreuzes und am Zuspruch, den Gott dir in Jesus Christus gemacht hat. Und wenn du momentan am Zweifeln bist an Gottes Liebe und am Hadern und am Kämpfen bist, dann schau auf diesen feststehenden Liebesbeweis und lass davon deine Sicht auf Gott prägen. Und das führt uns schlussendlich zu einer persönlichen Frage. Und diese Frage ist, vertraust du Gott und seiner Liebe? Die Israeliten damals waren herausgefordert, Gott zu vertrauen, dass er tatsächlich zu seinem Wort stehen wird, dass er das wahrmachen wird. So heißt es ja in diesem Vers 5 hier, in Maleachi 1, Vers 5, und eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Oder man könnte auch übersetzen, über dem Gebiet Israels, was ein bisschen eine andere Aussage dann wäre. Und beide Aussagen wären durchaus richtig, weil einerseits erweist sich Gott gegenüber dem Gebiet Israels hinaus, an den Edomitern, dass er wirklich Gericht vollzieht als groß und mächtig, aber auch dadurch, dass er dem Volk, dem Gebiet Israels und damit verbunden dem Volk, fortwährend seine Liebe schenkt. Und zwar so eine Liebe, dass eines Tages der Messias aus ihrem Volk hervorgegangen ist, um wirklich für ihre Sünde zu sterben und die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und beides, wie auch immer man das versteht, hier liegt noch in der Zukunft. Und für Israel stellt sich die Frage, glauben sie, vertrauen sie und folgen sie kompromisslos ihrem Gott, auch wenn sie aktuell seine Liebe nicht sehen und wahrnehmen. Im Laufe des Buches wird deutlich, dass die Juden damals das nicht getan haben. Dass sie gerade im Clinch mit Gott waren und ihre eigenen Wege gegangen sind, dass sie faule Kompromisse eingegangen sind. Aber wie sieht es bei uns aus? Vertraust du, glaubst du und folgst du deinem liebenden Gott, auch wenn du momentan vielleicht nicht verstehst, was er tut und wo seine Liebe ist? Auch wenn du seine Liebe vielleicht gerade nicht spürst, nicht erlebst. Ja, hältst du an ihm fest und vertraust seiner Liebeserklärung durch Jesus und schenkst du diesem Liebesbeweis in Christus mehr Glauben als deinen Gefühlen, als deinen Umständen und als deinen logischen Denkweisen. Wo auch immer du gerade stehst, womit du kämpfst, womit du haderst vielleicht, ich hoffe, dass heute Morgen deutlich geworden ist, dass du von Gott bedingungslos geliebt bist, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. Und was dich darüber sicher sein lassen darf, sind diese zwei Punkte gewesen von heute Morgen. Gottes Liebeserklärung und zweitens Gottes Liebesbeweis. Und für uns sind sie heute markiert und festgehalten und fundiert in Jesus Christus. Und ich will uns abschließen zur Ermutigung, die zwei bekannten Verse aus Römer 8, Vers 38 und 39 noch zusprechen. Und will das tun am Ende dieser Predigt. Und ich hoffe, dass wir das auch so sagen können, wie Paulus hier, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Wir wollen zusammen Gott anbeten für seine Liebe und wollen ihm Ehre geben. Und wenn es euch möglich ist, steht gern dazu auf und lasst uns ganz bewusst vor unseren Gott treten.